Es ist nach wie vor so, dass der Defibrillator das Gerät oder das Teil ist, vor dem ich mich am meisten fürchte, aber auch froh bin, dass er da ist, weil er mir ein Stück Sicherheit gibt. Der Schmerz des Schocks vom Defibrillator fühlt sich an, als wenn du von innen verbrennst und als wenn von außen 3-4 Leute immer und immer wieder gegen den Brustkorb treten. Das ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben hatte. Und ich würde ihn nicht mal meinen allerschlimmsten Feinden wünschen.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast war der erste deutsche Profifußballer mit einem implantierten Defibrillator. Vor 10 Jahren hat er mit einem grippalen Effekt trainiert und die Folge: bei einem Spiel ist er auf dem Rasen bewusstlos zusammengebrochen. Die Diagnose: Herzmuskelentzündung und eine Herzrhythmusstörung. Wie dieser Moment sein Leben verändert hat und wie er heute als Experte für Lebenskrisen anderen helfen möchte, darüber spreche ich heute mit Daniel Engelbrecht.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Voll gerne, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du extra gekommen bist und dass wir über deine Geschichte quatschen können bei einem Cappuccino mit Hafermilch.
Absolut, freue ich mich sehr drauf.
Und einem stillen Wasser. Hey Daniel, bevor wir so ein bisschen auf deine Geschichte zurückgucken, die jetzt vor 10 Jahren passiert ist quasi. Lass uns wie immer in diesem Podcast zuerst mit der Frage anfangen, Fenster oder Gang, wo sitzt du lieber?
Fenster oder Gang, da würde ich zu 100% immer das Fenster wählen.
Warum?
Boah, ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Ich habe ungern irgendwas im Rücken, was ich nicht sehen kann. Ich habe lieber immer alles vor mir, dass ich alles beobachten kann, dass ich alles im Blick habe. Und sowohl im Restaurant in der Ecke als auch im Flieger am Fenster habe ich lieber immer den Überblick über alles.
Hast du kein Problem mit irgendwie mal Beine ausstrecken zu wollen oder so?
Tatsächlich, deswegen im Flugzeug spekuliere ich immer drauf, dass der Mittelplatz frei bleibt, dass ich meine Beine ein bisschen rüberlegen kann, aber ja, in der Regel kann ich meine Beine dann auch mal unter den Sitz des Nachbarn strecken.
Hey Daniel, sag mal, erinnerst du dich noch an den Moment des Zusammenbruchs auf dem Rasen damals vor 10 Jahren?
Ja, der Moment ist immer noch präsent in meinem Kopf. Ich erinnere mich zwar nur noch an Teile, wo ich zum Ball wollte, wo mir schwindelig geworden ist, wo die Leute um mich rum nur noch verschwommen waren und alles gewackelt hat, aber ich erinnere mich an dieses Gefühl und wie mein Mitspieler nach dem Zusammenbruch über mir stand und mir ins Gesicht geklatscht hat und gesagt hat: Hey Daniel, komm wieder zu dir. Das ist nach wie vor präsent und ist jeden Tag mein Begleiter.
Gibt's denn irgendwie so ein Gefühl, was man in so einer Situation spürt? Also viele Menschen sagen ja, da ist mein Leben an mir vorbeigezogen. Stimmt das? Ist das so?
Das hatte ich tatsächlich nicht bei dem ersten Zusammenbruch, wo ich bewusstlos zusammengebrochen bin, weil ich da nicht wusste, was auf mich zukommt. Das hatte ich, als ich viel später vom Defibrillator geschockt wurde, weil da war mir klar, jetzt gleich ist mein Leben vorbei. Und das war der Moment, wo mein Leben an mir vorbeigezogen ist. Man bekommt auf einmal Flashbacks von früher, wie ich als kleiner Junge bei meinem Opa auf der Terrasse immer diesen Fallrückzieher trainiert habe und habe mir in dem Moment die Frage gestellt: Warum denke ich jetzt daran, wie ich als kleiner Junge Fußball gespielt habe? Und dann wurde mir bewusst: Ach, das heißt doch, dass Menschen, die sterben, kurz vorher nochmal ihr Leben an sich vorbeiziehen sehen. Und da wurde mir bewusst: Du stirbst jetzt. Aber es ist auch kein Schmerz. Es wird oft gefragt: Tut das weh? Herzrhythmusstörungen, sind die schmerzhaft? Das ist kein Schmerz. Herzrhythmusstörungen tun nicht weh. Was viel schlimmer ist, ist die Angst, die sich so in dem Körper breit macht, weil man merkt, dass das Leben so Stück für Stück aus einem rausgesaugt wird und man einfach nichts dagegen machen kann. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Föhn. Wenn wir im Badezimmer stehen und uns die Haare föhnen und jemand kommt und zieht den Stecker, dann kann der Föhn so schön aussehen, wie er will. Er kann so viel gekostet haben, wie er will. Er wird aber nicht mehr funktionieren. Und so ist das mit den Herzrhythmusstörungen. Wenn ich jetzt hier Herzrhythmusstörungen kriegen würde und hier würde es anfangen zu brennen, würde ich an Ort und Stelle verbrennen, weil ich würde nicht mal die 2 Meter bis aus der Tür rausschaffen.
Krass. Aber sag mal, du hast jetzt gerade schon gesagt, der Moment des Zusammenbruchs war nicht so schlimm oder so schmerzhaft oder so. Du hast da nicht so starke Dinge gefühlt wie dann eben bei der ersten Reanimation. Aber erzähl doch nochmal, was passiert ist dann nach diesem Zusammenbruch? Also wie sah das aus, der Krankenhausaufenthalt, vielleicht auch die Reha danach?
Mag man eigentlich gar nicht glauben, aber ich bin nach dem ersten Zusammenbruch auf dem Platz aufgestanden. Unser Physiotherapeut und Mannschaftsarzt kamen natürlich auf den Platz, haben ein paar Sachen gecheckt. Es wurde als ein Kreislaufzusammenbruch abgetan, weil es auch sehr heiß war an dem Tag, ich vielleicht zu wenig getrunken habe. Und dann habe ich weitergespielt. 10 Minuten, bis mein Trainer mich ausgewechselt hat und gesagt hat, hey, du torkelst, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und erst 2 Wochen später wurde dann die Herzmuskelentzündung diagnostiziert beim nächsten Spiel, weil ich die gleichen Symptome wieder gespürt habe und meinem Trainer signalisiert habe, wenn ich jetzt noch einen Sprint ziehe, dann breche ich hier wieder zusammen. Dann habe ich mich auswechseln lassen, habe den Ärzten sofort meine Symptome erklärt, weil da konnte ich sie ja auch so ein bisschen bemessen und so ein bisschen definieren. Und dann kam sofort die Aussage, der schwebt in Lebensgefahr, wir müssen sofort ins Krankenhaus. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich habe dem Arzt das Video vom ersten Zusammenbruch gezeigt und daraufhin hat er gesagt, das sieht mir aus wie eine Herzrhythmusstörung. Wir müssen das Herz untersuchen. Und das wurde bis dahin nicht untersucht.
Und du hast dann eben ja diesen Defibrillator implantiert bekommen und du bist ja dann auch nach offensichtlich ja langen Krankenhausaufenthalten, Reha, auch nochmal zurück auf den Platz gewesen. Wie hat sich das damals für dich angefühlt, dann doch wieder auch zurück sein zu können?
Es war ein langer Kampf, absolut, aber der Tag, wo ich mein Comeback gegeben habe, wo ich auch das erste Tor wieder geschossen habe, war für mich so extrem befreiend und eine Genugtuung, einfach um allen Menschen zu zeigen, es funktioniert doch. Zum einen den Ärzten, die gesagt haben, wir wissen nicht, ob es geht, weil wir bis jetzt keine Erfahrungsberichte haben in diesem Bereich. Und zum anderen einfach, um allen Menschen auch zu zeigen, die vielleicht in schweren Lebenssituationen stecken, wenn die Chance nur ganz gering ist, versuch's. Ich würde den Fehler heute nicht mehr machen. Ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal versuchen, weil ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe, wenn man es ganz krass nimmt. Aber ich glaube, so die Message dahinter, dass man es trotzdem versuchen sollte, wenn eine geringe Chance besteht, dann sollte man es versuchen, solange man sein Leben nicht aufs Spiel setzt.
Und deine Ärzte haben dir dann ja auch geraten, tatsächlich die Karriere als Profifußballer quasi an den Nagel zu hängen. War das dann unmittelbar danach? Und vor allem, wie hat sich das angefühlt? Weil ich meine, du wolltest Profifußballer werden, seitdem du 5 warst.
Nee, es war nicht unmittelbar danach. Es war auch ein Stück weit mir selbst geschuldet. Denn wenn man jetzt denkt, ich habe nach der Geschichte gelernt und habe mich vielleicht ein bisschen zurückgenommen und bin ein bisschen achtsamer mit meinem Körper umgegangen, habe ich nicht. Nachdem ich mein Comeback gegeben habe, habe ich trainiert wie ein Bekloppter. Wenn ich krank gewesen bin, habe ich gesagt, gib mir Medikamente, ich trainiere trotzdem. Wenn ich verletzt gewesen bin, habe ich gesagt, gib mir Medikamente, ich trainiere trotzdem. Solange ich auf den Beinen stehen konnte, habe ich auf dem Platz gestanden. Und die Quittung kam relativ schnell. Nicht mal 2 Jahre später oder innerhalb der nächsten 2 Jahren habe ich noch 2 Zusammenbrüche auf dem Platz gehabt, bin von dem Defibrillator geschockt worden. Wenn er nicht da gewesen wäre, würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Und habe noch 2 weitere OPs über mich ergehen lassen müssen. Und nach der 6. OP hat mein Arzt dann gesagt, jetzt hör endlich auf, sonst stehst du vielleicht beim 7. Mal nicht wieder auf oder du landest im Rollstuhl oder was auch immer und dann müssen wir dich mit 26 Jahren begraben. Und dann habe ich mich das erste Mal wirklich hingesetzt und der Achtsamkeit dann doch mal ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt und habe mich dann 2018 dazu entschieden, meine Laufbahn an den Nagel zu hängen.
Du hast ja sogar teilweise oder stellenweise zweite Bundesliga gespielt beim VfL Bochum. Was ist denn das für ein Gefühl, seinen Lebenstraum dann zu begraben?
Ja, ich glaube, das ist der Traum von jedem 5-jährigen Jungen, der gerne Fußball spielt, irgendwann mal A, mit dem Fußball sein Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist so die niedrigste Stufe, die man so als der 5-Jährige hat. B, dass man mit seinen größten Idolen vielleicht mal zusammen auf dem Platz steht, die man früher angehimmelt hat, und C, vielleicht irgendwann mal Weltmeister zu werden. Und für mich war es einfach so der erste Zwischenstep, dass ich das Ziel erreicht habe, in der zweiten Bundesliga zu landen und dass die Chance halt sehr gering war, überhaupt dahin zu kommen. Und es war für mich eine Bestätigung, dass sich dieser ganze Aufwand auch gelohnt hat. Also natürlich jeder, der Fußball spielt und damit sein Geld verdienen möchte, der opfert seine ganze Jugend dafür. Soll auch nicht nach Jammern klingen. Ich habe es gerne gemacht und ich würde es jederzeit wieder tun. Aber nichtsdestotrotz fehlt einem die Zeit dann vielleicht mit seinen Freunden, um vielleicht auch ein bisschen Kind zu sein. Aber das Gefühl, dann in der zweiten Bundesliga dann mal auf dem Platz zu stehen und mit heutigen Weltmeistern zusammengespielt zu haben, ist einfach gegen nichts zu ersetzen, weil man weiß, dieser ganze Aufwand hat sich gelohnt und es ist einfach eine Bestätigung für die ganze Zeit.
Denkst du da noch oft dran zurück? Bist du da manchmal traurig auch?
Absolut. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich denke nicht mehr daran. Aber es ist einfach so, dass ich für diesen einen Fehler, dass ich vielleicht mal mit einer Erkältung, mit einer Grippe trainiert habe, dass ich dafür bis an mein Lebensende büßen muss. Und wenn es die Chance gäbe, würde ich die Zeit zurückdrehen und würde alles dafür tun, um nochmal die Chance zu bekommen. Aber ich weiß, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen, dass ich vielleicht anderen Menschen damit helfen kann und weiß auf jeden Fall jetzt besser, mit meinem Körper umzugehen. Man merkt halt nach so einer Geschichte wirklich erst, was die Gesundheit wert ist. Man sagt immer, ja, die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Aber erst, wenn wir mal richtig auf Messers Schneide gestanden haben oder nehmen wir nur eine normale Grippe, wenn wir merken, dass wir nicht fit sind, dass uns nicht gut geht, dann sehen wir uns die Gesundheit so sehr zurück. Und das ist bei mir eine Geschichte, die sich ja durch mein restliches Leben ziehen wird. Aus dem Fehler habe ich gelernt.
Man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, aber versuch doch mal zu erklären, wie sich das im Körper anfühlt, wenn so ein Defibrillator, den man implantiert hat, quasi loslegt.
Es ist nach wie vor so, dass der Defibrillator das Gerät oder das Teil ist, vor dem ich mich am meisten fürchte, aber auch froh bin, dass er da ist, weil er mir ein Stück Sicherheit gibt, was mein Herz betrifft. Der Schmerz des Schocks vom Defibrillator fühlt sich an, als wenn du von innen verbrennst und als wenn von außen 3-4 Leute immer und immer wieder gegen den Brustkorb treten. Das hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn es eine lange Prozedur ist, aber die Wahrheit ist, dass es nur ein Bruchteil von einer Sekunde ist. Und in diesem Bruchteil der Sekunde spielt sich halt so viel auf einmal ab, dass zum einen dein Leben an dir vorbeizieht, dass dir bewusst wird, du stirbst, dass der letzte Wunsch ist, dass du dich noch von deiner Familie und deinen Freunden verabschieden möchtest. Und dann kommt dieser Tritt, dieser Schock von dem Defibrillator. Es wird immer beschrieben, dass es sich anfühlt, als wenn man von einem Pferd getreten wird, aber das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber es ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben hatte. Und ich würde ihn nicht mal meinen allerschlimmsten Feinden wünschen.
Es gibt Fotos von dir ja auch auf deiner Homepage, wo man sieht, wie groß die Narbe quasi ist. Wirst du dann jeden Tag irgendwie, jeden Morgen im Badezimmer vor dem Spiegel an diesen Schmerz auch erinnert? Oder vergisst man das im Alltag auch manchmal, dass man da was in sich trägt?
Vergessen würde ich nicht sagen. Ich spüre ihn jeden Tag. Ich weiß, dass er da ist. Ich sehe ihn im Spiegel. Und ich muss auch gestehen, dass ich mittlerweile, ja, es hat sich so ein Schutzmechanismus in mir gebildet, glaube ich. Wenn ich durch größere Menschenmengen laufe, halte ich automatisch meine Hand davor, denn wenn da jetzt mal ein Schlag drauf kommt oder wenn da einer gegenläuft, tut's schon weh. Aber der Schmerz, das ist nicht das, woran ich denke, sondern eher die Angst, die sich breit macht, wenn auf einmal eine Herzrhythmusstörung einsetzt. Der Schmerz des Defibrillators, klar, ist schlimm. Aber ich musste auch in der Zeit nach dem Schock feststellen, dass jeden Tag, mit dem ich normal wieder in den Alltag starten konnte, mein Training absolvieren konnte, so wie ich es auch heute machen kann, hat meinem Körper ein Stück weit Vertrauen zurückgegeben, Tag für Tag. Und mittlerweile ist das Vertrauen wieder so groß in meinen Körper, dass ich mit diesen Herzrhythmusstörungen, wenn sie denn kommen, auch ganz gut umgehen kann. Was aber nicht heißt, dass ich nicht dran denke oder dass ich nicht jede freie Minute mal meinen Puls prüfe und schaue, ob alles in Ordnung ist. Aber vergessen tue ich es nicht, nein.
Das heißt, du hast so eine Uhr, die deinen Pulsschlag misst permanent, oder?
Habe ich auch, aber diese Uhren sind ja leider nicht so genau, dass sie wie ein EKG aufzeichnen. Wenn man 12-Kanal-EKG, also falls jemand von den Zuhörern weiß, was ein 12-Kanal-EKG ist, das sind diese 12 Elektroden, die an den Körper geklebt werden, dass jeder Herzschlag aufgezeichnet wird, dass der Arzt erkennen kann, was ist da gerade in dem Herz passiert. Darauf kann man erkennen, wenn so eine Herzrhythmusstörung da ist. Aber die ganzen Smartwatches, die wir jetzt heutzutage haben, ich habe auch eine, die ziehe ich meistens beim Training an oder wenn ich schlafen gehe, einfach um zu schauen, wie hast du geschlafen. Aber die zeichnet keine Herzrhythmusstörung auf. Wenn ich mal so einen Stolperer habe, den wir alle haben, so das Herz stolpert bei uns, das ist ganz normal. Wenn ich den im Training habe, dann zeichnet das die Uhr nicht auf. Man sieht es nicht. Und von daher ist ganz gut, dass ich das Training aufzeichnen kann, meinen Schlaf mal ein bisschen verfolgen kann, aber für die Herzrhythmusstörung ist es nicht geeignet.
Aber wenn du von Training sprichst, dann ist es kein Fußballtraining, oder? Sondern du kannst schon normal wieder Sport machen, oder? Was machst du?
Ja, also Fußball in dem Sinne habe ich seit 2017 nicht mehr gespielt. Was ich mittlerweile mache, ich gehe 3-4 Mal die Woche ins Fitnessstudio, so wie es von der Zeit her passt. Ich spiele gern Paddeltennis, ich spiele gern normales Tennis, Tischtennis. So, das sind jetzt mittlerweile meine Sportarten, die ich gerne neben dem Fitnessstudio mache, um da auch trotzdem weiterhin aktiv zu bleiben. Aber der Fußball, so unter der Belastung und unter dem Druck, wie ich es früher gemacht habe, habe ich seit 2017 nicht mehr.
Schaust du noch Fußball oder kannst du gar nicht, weil das zu schmerzhaft für dich wäre?
Ja, das war eine lange Prozedur, muss ich sagen. Ich schaue schon Fußball. Es ist ja auch auf der einen Seite mein Job. So, ich arbeite immer noch im Fußball. Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Kandidaten, die sagen, ach, Samstag, heute läuft Bundesliga, ich setze mich jetzt auf die Couch und gucke Fußball. Das bin ich nicht so. Entweder ich bin live vor Ort, schaue mir die Spieler an und mache meine Arbeit und scoute die Spieler. Oder ich gucke Fußball im Fernsehen, wenn ich weiß, da ist jemand von unseren Jungs mit dabei oder jemand von meinen Freunden, wo ich sage, hey, ich möchte schauen, wie der performt, wie er spielt. Aber so, jetzt einfach hinsetzen, Bundesliga gucken, das vorm Fernsehen, das mache ich nicht.
Und erklär doch nochmal, ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal genauer erklären, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Also für dich und für mich ist es natürlich klar, du arbeitest im Prinzip ja noch im Fußballbereich und scoutest neue Talente oder wie sieht dein Job da konkret aus?
Genau, im Fußball beziehungsweise dem Fußball bin ich immer noch treu geblieben. Ich bin mittlerweile in einer Agentur, wo wir Spieler, Fußballer beraten, vermitteln, entwickeln, versuchen auf ihrem Weg zu begleiten. Und ich habe da den Fokus hauptsächlich auf der Scouting-Abteilung. Heißt, ich scoute die Spieler, ich filter die nächsten großen Talente raus. Und wenn ich oder wir dann von diesem Talent überzeugt sind, versuchen wir ihn zu uns in die Agentur zu holen, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn bestmöglich auf den Weg, der vor ihm liegt, vorzubereiten und ihn auch ein Stück weit zu begleiten. Und im Bestfall ihm dann dabei zu helfen, die Ziele zu erreichen, die wir vielleicht früher alle mal hatten, dass er irgendwann mal ganz oben in der Bundesliga steht oder in der Champions League. Und das ist so mein tagtägliches Brot, dass ich dann deutschlandweit, auch viel in Österreich und in der Schweiz, dass ich dort unterwegs bin und mir die Next Generation anschaue.
Und sag mal, wenn du so Gespräche führst mit Nachwuchstalenten, erzählst du denen auch immer direkt deine persönliche Geschichte? Kommt nee. Da der ermahnende Zeigefinger?
Nee, tatsächlich nicht. In erster Linie versuche ich, wenig von mir zu erzählen. Ich sage natürlich, was mein Job ist. Ich erzähle kurz meinen Werdegang, wie es bei mir dazu geführt hat, dass ich jetzt in diesem Bereich arbeite. Aber ich versuche in erster Linie dann schon auf den Spieler einzugehen, ihm natürlich gerade die sportlichen Perspektiven und sportlichen Stärken und Schwächen aufzuzeigen, welche er mitbringt. Und ich glaube, da fahren wir bis jetzt ganz gut. Und im Laufe der Zeit wird es leider oft nötig, dass ich meine Geschichte erzählen muss, denn ich kann es ihnen nicht vorwerfen, aber gerade die jungen Spieler, die wir auch dabei haben, die sich so in dem 2006er, 2007er Jahrgang befinden, die haben natürlich noch das Gefühl, ich bin unsterblich, mir kann nichts passieren. So, und wir waren ja alle so, ich kann es ihnen ja nicht vorwerfen, aber wenn sie dann mal krank sind und zum Training möchten, dann kommt die ermahnende Rede, hey, sei vorsichtig, mach nicht den gleichen Fehler wie ich, du willst noch ein paar Jahre Fußball spielen und kurier dich aus und schon dich. Und das ist dann schon immer ernüchternd, dass man danach, nach dem Gespräch merkt, okay, bei dem einen oder anderen hat es Klick gemacht.
Aber das tust du ja auch, ne? Deswegen, also ich habe ja eingehend auch gesagt, du siehst dich ja auch ein bisschen irgendwie als Experte für Lebenskrisen und du erzählst deine Geschichte ja schon auch bewusst an, in Unternehmen oder Firmen laden dich ein oder du sprichst über deine Geschichte, über deine Vergangenheit an Universitäten. Auf deiner Homepage gibt's auch ein Foto, ein Röntgenfoto von deinem Brustkorb quasi, wo man auch den Defibrillator quasi erkennen kann. Kannst du mal beschreiben, wie das Ding überhaupt aussieht, wie groß das ist? Ich glaube, man hat irgendwie so gar keine Vorstellung davon, wie sowas aussieht.
Ich muss ja zugeben, selbst habe ich meinen Defibrillator auch noch nicht in der Hand gehabt. Aber mir wurde gesagt, beziehungsweise ich fühle es ja auch, er ist etwas kleiner als so eine Zigarettenschachtel. Mhm. Und liegt halt quer unter meinem Schlüsselbein und verhält sich in der Regel ruhig. Aber du hast es ja am Anfang schon angesprochen, wir haben jetzt fast 10-jähriges Jubiläum, auch ich und mein Defibrillator. Und so langsam ist die Batterie, neigt sich dem Ende zu und es ist schon abzusehen, dass ich nächstes Jahr im Januar, Februar dann einen neuen bekommen werde. Und das heißt, da werde ich mich nochmal einer OP unterziehen müssen. Und die Geräte werden ja auch immer kleiner, immer neuer, immer besser. Und da bin ich gespannt, ob sich bis dahin dann auch wieder was getan hat.
Bestimmt. Und sag mal, dieses Foto, was du so auf deiner Homepage hast, ist das so etwas, was man sich in die Wohnung hängt und sagt, das ist Teil meiner Vergangenheit, Teil meines Lebens? Oder eher nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde es cool, das Foto. Und das ist auch das Bild, das Foto, was sich mehr oder weniger durch meine Vorträge durchzieht. So, es ist das Eröffnungsbild, es ist zwischendurch mal ein Thema. Aber ich würde es jetzt nicht in meine Wohnung hängen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen makaber wäre, so den Defibrillator oder so als Röntgenbild in meinem Brustkorb drin zu haben. Aber nee, ich muss es nicht in meiner Wohnung haben. Da habe ich lieber andere Bilder hängen.
Weißt du, ob du den du jetzt hast, wenn du einen neuen bekommst, ob du den mitnehmen darfst?
Da gehe ich von aus. Also ich glaube nicht, dass sie den jetzt nochmal neu verwenden würden oder einfach eine neue Batterie reinstecken und woanders einpflanzen. Ich glaube, ich kann den mitnehmen, ja.
Wirst du's machen? Wirst du den mitnehmen wollen?
Ja, ich würde ihn mitnehmen. Ich würde ihn dann irgendwo in der Schublade unten im Keller verstauen und vielleicht irgendwann mal, wenn es in 30 Jahren vielleicht ganz neue Defibrillatoren oder Möglichkeiten gibt, wenn ich in 30 Jahren jetzt nochmal den Podcast höre, dann würde ich mich daran zurückerinnern und würde dann schauen, hey, wie hat denn vor 30 Jahren mein Defibrillator ausgesehen? Das würde mich interessieren, ja.
Du bist ja ursprünglich, bevor du Profifußballer warst du ja auch mal, oder du bist gelernter Bürokaufmann und eben Ex-Profifußballer. Glaubst du, wenn das nicht passiert wäre, was dir passiert ist, wärst du heute der du bist?
Also ich muss gestehen, ich habe ja nie als Bürokaufmann gearbeitet. Ich habe die Ausbildung parallel zum Fußball gemacht, hatte da Gott sei Dank einen Förderer, einen Sponsor damals bei Alemannia Aachen, der mir ermöglicht hat, mein Fachabitur und meine Ausbildung mit dem Fußball unter einen Hut zu bekommen. Aber ich sage auch bis heute, ich habe die Ausbildung gemacht, ja, aber dieser Bereich, dieser Job wäre nie was für mich gewesen. Liegt einfach daran, weil ich ein sehr unruhiger Mensch bin, ich kann nicht lange ruhig sitzen und das hätte mir nicht gelegen. Aber um auf die andere Frage zu kommen, ich wäre heute wahrscheinlich nicht der ich bin, wenn ich diese Geschichte nicht durchlebt hätte. Denn gerade wenn es um meine Vorträge geht, lege ich immer sehr viel Wert auf Authentizität und hätte ich diese Geschichte nicht durchlebt, dann könnte ich es überhaupt nicht authentisch rüberbringen. Natürlich gibt es viele Leute, die Motivationstrainer oder Motivationscoaches sind, wo ich aber dann auch immer für mich selber mir die Frage stelle, woher weiß er das oder aus welcher Erfahrung schöpft er das? Und mir persönlich, und ich spreche nicht für alle, mir persönlich ist es wichtig, dass derjenige, der mir das vermittelt, auch selber die Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, ich wäre jetzt nicht in dem Bereich unterwegs, wenn ich die Erfahrung nicht selbst gesammelt hätte.
Hast du für dich persönlich eigentlich einen Wunsch? Das kann alles sein in Bezug auf deinen Job oder die Gesundheit oder unsere Gesellschaft. Vielleicht ist es auch einfach nur ein geiler Urlaub.
Boah, jetzt hast du wirklich viele Themen aufgemacht. Also ich glaube, da haben wir alle ganz viele Wünsche, aber natürlich wünsche ich mir, dass die Welt ein Stück besser wird, dass es nicht mehr so viele Krisen gibt, dass wir alle vielleicht mehr in Harmonie leben können, dass nicht so viel schreckliche Sachen passieren. Und Urlaub habe ich immer gerne, auch keine Frage, aber ich glaube, das Beste oder das Schönste wäre, wenn wir alle gesund wären, so wenn es vielleicht mehr Möglichkeiten gibt, schwerwiegende Krankheiten zu heilen, wenn wir den Welthunger stillen könnten. Ich weiß nicht, also ich glaube, das könnten wir bis morgen früh reden. Ja, da habe ich ganz, ganz viele Wünsche, denke ich.
Die Liste ist lang.
Die Liste ist sehr lang, ja.
Du hast gerade was sehr, sehr Schönes gesagt, dass du dir wünschst, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird und dass Menschen gesund und friedlich miteinander leben können. Und das Tolle ist, dass du ein Stück dazu beiträgst, indem du deine Geschichte immer wieder erzählst und versuchst, Menschen zu unterstützen in ihren Krisen und in den Krisen des Lebens und dieser Welt, die immer wieder passieren werden. Und da ist es toll, dass es Menschen wie dich gibt. Also danke dir dafür und danke dir auch, dass du ja deine Geschichte quasi hier jetzt nochmal geteilt hast.
Danke, vielen Dank. Mir hat es auch wirklich großen Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf diese Folge.
Ich mich auch.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.